Sie werden jetzt eingeführt in die Geschichte Abrahams. Für mich ist das eine der aufregendsten Geschichten im Alten Testament und ich habe immer noch vor, ein Buch darüber zu schreiben. In meiner Bibelschule brauche ich dazu 5 Vorlesungen. Damit werde ich Sie nicht beschweren. Ich mache es kürzer. Nur heute und morgen Vormittag. Und ich will nun zunächst einmal den Anfang dieser Geschichte lesen. Er steht im 1. Mose 12. Und so fängt das Kapitel an. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Meine lieben Freunde, Schwestern und Brüder, in den ersten 11 Kapiteln verkündet uns die Bibel, dass Gott sich eine Welt schuf, die der Mensch verdorben hat. Mit Adams Fall und dem Versuch einer weltweiten internationalen Auflehnung gegen den Schöpfer Himmels und der Erden, Versuche, die in der Geschichte dieser Welt und ihrer Menschen immer wiederkehren, lebt diese Welt in Finsternis und im Unheil und treibt ihrem Untergang entgegen. Doch Gott will es anders. Gott liebt seine Welt, Gott liebt seine Schöpfung, Gott liebt seine Menschen und will doch gar nicht ihr Unheil, sondern ihr Heil. Und deshalb wagt er es mit Abraham. Mit ihm beginnt er seine Geschichte des Heils. Und dabei hat er einen langen Atem. Er ändert nicht über Nacht, aber er wirkt durch alle Nacht hindurch. Das ist seine Geschichte. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Aus Abraham wird Israel. Ein Heilszug fährt durch die Welt. Auch er führt durch die Nacht. Aber seine Fenster sind erhellt und wir sehen in den hell erleuchteten Fenstern Abraham und Isaak, Jakob und seine Söhne, Mose und Josua, Deborah und Gideon, Samuel und David, Salomo und Josia, Jesaja und Jeremia. Mancher ist aus diesem Zug ausgestiegen oder abgesprungen und in der Nacht verloren gegangen, wie Saul und Ahab. Mancher ist aber auch aufgesprungen und mitgenommen worden, wie die Moabiterin Ruth oder die Hure Rahab. Aber mit Abraham fing alles an. In Kurzschrift, in nur 4 knappen Versen, wird uns hier eine der aufregendsten und bedeutendsten Aussagen der Bibel vorgestellt, die 3 Verkündigungsinhalte hat. Erstens, wie Gott sich kundtut, das heißt, wie Gott sich offenbart. Zweitens, was ist das eigentlich, Glaube an Gott? Und drittens, wohin das alles zielt, Gottes offenbarte Wirklichkeit und sein Werk mit Menschen, die ihm glauben. Und Gott sprach zu Abraham. Wer war Abraham? Wir wissen nicht viel von Abraham. Die Bibel erzählt nicht viel. Denn die Bibel bringt keine Lebensgeschichten, keine Biografien. Sie bringt aber Glaubensgeschichten. Und das ist was anderes. Aber was wir wissen, ist, dass sein Vater Tara hieß, seine Brüder Nachor und Haran, sein Neffe Lot, Sohn des Haran. Und dass Abraham ein Weib hatte, namens Sarai, später Sarah. Sie lebten einst in Ur in Chaldea und zogen nach Haran. Beides liegt im Zweistromland, also in Mesopotamien. Ur im Südosten, Haran im Nordwesten. In dem ebenen Land, in dem sich die Geschichte vom Turmbau abspielte. Was wissen wir sonst noch von Abraham? Dass er gar nicht arm war. Er hatte einen stattlichen Viehbestand zu eigen. Herden, die von Knechten und Mägden versorgt wurden. Er lebte in einer Sippe, in der er aufgehoben war mit seiner Frau und lebensabgesichert, wie es damals so war. Und er wurde versorgt in dieser Sippe. Eines aber hatte er nicht, einen Sohn, der das Erbe übernehmen würde. Seine Frau Sarai war unfruchtbar. Kinder bekommen und erhalten ist nicht selbstverständlich. Zeugung und Geburt sind Wunder. Und dieses Wunder geschah in Abrahams Leben bisher nicht. Und es kann sein, dass er sich deshalb dorthin wandte, wo Kräfte und Mächte für Wunder zuständig waren, an den Sonnengott Marduk zum Beispiel, an den Mondgott etwa, an die Sternengötter. Er war ja Heide und kannte den einen lebendigen Gott nicht. Doch alles Beten und Opfern, Leben hergeben, um Leben zu empfangen, half nicht. Es kam kein Kind. Vielleicht stellten sich bei Abraham Zweifel ein, ob Sonne und Mond wirklich Götter und Schicksalsmächte sind. Etwa wie man uns heute mit der Astrologie noch weismachen will. Ob Sterne und Horoskope wirklich unser Leben bestimmen. Oder ob das alles nur Geschaffenes ist von einem lebendigen Gott, einem Schöpfer Himmels und der Erde. Aber wo ist er? Wie ist er? Wer ist er? Soweit konnte Abraham fragen. Aber das ist eine Frage, die der Mensch nicht beantworten kann. Um meinen Schülern, auch in der Schule, diesen Sachverhalt klarzumachen, habe ich immer zwei Stühle genommen, habe sie vor mich hingestellt und habe gesagt, jetzt nehmen wir mal an, die beiden könnten sich verständigen. Dann würde der eine nach einem Anstoß vielleicht zum anderen sagen, hallo, bist du auch ein Stuhl? Die Antwort, ja, ich bin auch einer. Ja, dann bist du doch auch aus Holz. Ja, bin ich. Und hast du auch vier Beine, Sitz und Lehne? Habe ich auch. Die vergleichende Wissenschaft. Und dann kommt die große menschliche Schlussfolgerung. Also, dann muss ja unser Schreiner der uns geschaffen hat, auch so sein, aus Holz sein, vier Beine haben, Sitz und Lehne, Holzkopf. Nein, er muss größer sein als das Geschaffene. Und so ist es mit dem Schöpfer Himmels und der Erden. Wir können nicht menschliche Verhaltensweisen, menschliche Erkenntnisse in den Himmel projizieren und meinen, so muss Gott sein und so muss er wirken. Wenn der Schöpfer den Raum geschaffen hat, dann ist er größer als aller Raum. Dann gibt es bei ihm keine waagerechte, keine senkrechte, keine Grenzen. Er ist raumlos. Wenn Gott die Materie geschaffen hat, dann ist er größer als alle Materie, immateriell. Kann man nicht anfassen, nicht begreifen. Nicht fassen. Wenn Gott die Zeit geschaffen hat, Anfang und Ende, dann ist er größer als die Zeit, also ohne Anfang und ohne Ende, ewig. Wenn Gott das Gesetz der Kausalität geschaffen hat, also Ursache und Wirkung, dann ist er größer. Da hat er keine Ursache, aber jede Menge Wirkung. Aber schauen Sie, das kann der Mensch nicht begreifen, sich nicht vorstellen, weil seine Gehirnwindungen eingefasst sind, begrenzt sind durch Raum, Zeit, Materie und Kausalität. Da sind wir Gefangene drin. Und da kommen wir nicht heraus, auch die beste Wissenschaft nicht. Das heißt, wir Menschen werden von Gott so lange nichts erfahren und erfahren können, wenn er sich nicht selbst kundtut, wenn er sich nicht selbst offenbart. Und Gott sprach zu Abraham. Das heißt, Gott offenbart sich durch sein Wort. Aber was ist nun Wort Gottes? Verwechseln wir es bitte nicht mit Menschenwort. Gottes Wort ist etwas ganz anderes. Ich habe das oft also in der Schule etwa mit der Anfangsrede Gottes zu den 10 Geboten versucht zu erklären. Ich bin Jahwe, der Herr, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein. Das ist eine Liebeserklärung. Und so spricht gerne ein Jüngling seiner Freundin ins Ohr, wenn er an ihrem Hals hängt. Ich bin dein. Und dann will er noch mehr sagen, für immer und ewig, ne? Und nach 4 Jahren sind sie auseinander. Das ist Menschenwort. Wenn Gott so etwas sagt, gilt das für immer und ewig. Es ist unveränderlich. Und wenn er dies zu Israel gesagt hat in der Erwählung dieses Volkes, dann gilt das gegen alle Widerstand der Menschen. Und nun will ich zu diesem Wort Gottes einige Aussagen machen. Erstens, Gottes Wort ist Schöpferwort, ist Schöpfungsmacht, ist geschehen. Und Gott sprach, es werde. Und es ward. So fängt die Bibel an. Alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn so er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Jeremia, des Herrn Wort geschah zu mir. Und Gottes Wort geschah zu Jona. Gestern gehört. Zweitens, Gottes Wort ist zwingend. Es beschlagnahmt den Menschen. Es bindet den Menschen an Gott. Es überwältigt den Menschen. Jeremia 20 macht den Menschen zum Werkzeug Gottes. Gottes Wort ist es, das Glauben schafft. Drittens, mit seinem Wort kommt Gott selbst zum Menschen. In seinem Wort erfahren wir Gottes Wirklichkeit. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne das Wort ist nichts, was gemacht ist. Und wenn Sie diesen Text ansehen, dann merken Sie einen Kreis. Das Ende führt wieder zum Anfang. Im Anfang war das Wort. Gott und Wort sind eins. Viertens, Gottes Wort ist Leben, ewiges, unvergängliches Leben. Und darum heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Psalm 119, dein Wort bleibt ewiglich. Oder Johannes 1 nochmal, im Wort Gottes war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. All das, was wir jetzt über das Wort Gottes gesagt haben, begegnet uns bei dem einen Menschen, bei Jesus. Er gebot Wind und Wellen, schweig und verstumme, Herr der Naturgewalt. Er gebot den bösen Geistern und sie gehorchten ihm. Oder da hat's einer wirklich begriffen, sprich nur ein Wort und dann wird mein Knecht gesund. Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. Lazarus, komm heraus. Zweitens. Und Jesus sah Petrus und Johannes und sprach, folget mir nach. Und sie verließen alles und folgten mir. Drittens. In Jesus begegnet Gott dem Menschen. Petrus, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Der erkannte, wer vor ihm steht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Viertens, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben. Johannes 6. Und die Erkenntnis seiner Jünger, du hast Worte des ewigen Lebens. Mit anderen Worten, Jesus und Wort Gottes sind eins. Und deshalb redet das Neue Testament von dem fleischgewordenen Wort Gottes in Jesus. Und wenn wir sagen, die Bibel sei Gottes Wort, dann meinen wir nicht die gedruckten Buchstaben, sondern dass in den Worten der Bibel, wie in einem Gefäß, Gottes Wort enthalten ist. Aus diesen Worten kann es heraustreten und den Menschen überfallen, ihn verändern, ihn zwingen. Er hat Begegnung mit dem Schöpfer. Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass Israel das Neue Testament in seiner modernen Sprache in Ivrit bekommt. Wir haben ein Komitee von 8 Leuten gehabt, die es übersetzt haben. Und wir haben das inzwischen über 500.000 Mal in Israel verkauft, nicht verschenkt. Und Gott sprach zu Abraham. Weil das mit Gottes Wort und der Bibel so ist, deshalb predigen wir die Worte der Bibel, weil dann die Predigt die gleiche Funktion übernimmt. Römer 10, so kommt der Glaube aus der Predigt. Bloß manchmal frage ich, ob unsere modernen liberalen Theologen das noch wissen. Und Gott sprach zu Abraham. Alle Berufungsgeschichten haben es mit dem Wort Gottes zu tun. Das war alles zum Thema Nummer 1. Thema Nummer 2, die erste Hälfte. Was ist das Glaube an Gott? Nochmal, und Gott sprach zu Abraham. Aber was denn? Ziehe aus deinem Vaterland, aus deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause. Ziehe aus. Das ist doch ein Befehl. Und ein Befehl verlangt Gehorsam. Und dieser Befehl trennt den Abraham von den wichtigsten und heiligsten Gütern, die der Mensch kennt. Ein Mensch ohne Vaterland ist heimatlos. Wissen Sie ja, unsere Flüchtlinge zu sagen. Ein Mensch ohne Freunde ist glücklos und einsam. Ein Mensch ohne Familie, ohne Sippe ist ungeborgen. Mit anderen Worten, wer Gott gehorchen will, der verlässt unter Umständen alle Bindungen in dieser Welt. Wer Vater und Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert, sagt Jesus. Und damit haben wir die erste Hälfte einer Antwort gefunden auf die Frage, was ist nun Glaube wirklich? Glaube ist Gehorsam. Gehorsam. Ich glaube an Gott, das heißt, ich gehorche ihm. Ich gelobe mich Gott. Das Wort Glaube kommt von dem Wort geloben. Ich will ihm gehören. Ich will auf ihn hören. Jetzt. Wohin nun? Ziehe aus. Wohin? In ein Land, das ich dir zeigen werde. Der Abraham weiß doch nicht, wo dieses Land ist. Er weiß auch nicht, wie dieses Land ist. Er weiß nicht, ob er dort gut oder schlecht leben kann. Er weiß nicht, ob es eine gute oder schlechte Sache ist, sich mit Gott einzulassen. Er weiß das alles nicht im Voraus. Er wird es erst erfahren, wenn er folgt, wenn er gehorcht. Und damit lässt er sich in das größte Abenteuer seines Lebens ein. Ein Abenteuer ist immer das, von dem man nicht weiß, was dabei herauskommt. Mit anderen Worten, Gottes Wort verlangt Vertrauen. Und damit haben wir die zweite Hälfte der Antwort gefunden auf die Frage, was ist Glaube? Vertrauen. Glaube ist Gehorsam und Vertrauen. So, wenn Abraham das auf freiem Feld, als er seine Herden besuchte, erlebt hat, dann kommt er ja mal zurück zu seiner Familie, zum Vater Tara. und wird gesagt haben, Vater, ich ziehe aus. Ich hau ab. Ja, sag mal, bist du verrückt? Wo willst du denn hin? Ich weiß es nicht. Ja, sag mal, spinnst du? Wer hat dir denn sowas eingeredet? Der lebendige Gott. Ja, der Abraham ist für seine Umwelt verrückt geworden. Verrückt. In eine ganz andere Dimension seines Lebens hinein. Das ist das Geheimnis und das Problem der Gemeinde Gottes. Das sind alles Verrückte für die Umwelt. Die glauben an Gott. Die beten zu ihm. Die rennen dauernd in die Kirche oder in die Gemeinschaft. Tja. Und sie sind tatsächlich verrückt worden in eine inhaltsvolle und neue Dimension ihres Lebens. Das ist etwas, was die anderen nicht verstehen können, weil sie das nicht selbst erfahren haben. Und die Gemeinde besteht aus Leuten, die das erfahren haben und die sich deshalb verstehen, mit denen man dann über den eigenen Glauben reden kann und die sich durch eine Predigt ansprechen lassen. Oder durch eine Bibelarbeit, wie hier jetzt. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Denken Sie an Jesus, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz gehorsam. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen, wozu ich sonst mindestens 20 Minuten brauche. Jesus hat die Tora, die Weisung Gottes, dazu gehören am Anfang die 10 Gebote und noch viel mehr. Die hat er gelebt und die hat er vorgelebt. Und damit erfüllt. Ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Und wenn es 3. Mose 18,5 heißt, wer die Tora, das heißt die Weisung Gottes in den 10 Geboten und so weiter, wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Und wer sie nicht tut und nicht tun kann, konsequent, wird bei Gott sterben. Und da kommt einer und erfüllt sie stellvertretend für uns. Wird durch sie leben. Dieses gehorsame Tun hatte die Antwort von Gott in der Auferstehung Jesu, wird durch sie leben. Nehmen Sie doch mal da diesen Zusammenhang ernst. Da müssen Sie zu so jüdischen Christen gekommen, damit Sie das mal verstehen lernen. In keinem christlichen Kommentar steht das. Und nun empfängt Abraham 5 Verheißungen. Ich will dich zum großen Volk machen, erstens. Zweitens, ich will dich segnen. Drittens, ich will dir einen großen Namen machen. Viertens, du sollst ein Segen sein. Und fünftens, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wer die Geschichte Abrahams kennt, der weiß, dass von allem, was Gott ihm angeboten und verheißen hatte, nur 2 Dinge zu seinen Lebzeiten in Erfüllung gehen. Erstens, von dem zukünftigen großen Volk empfing er den einen Sohn Isaak. Er hatte noch andere Söhne, Ismael und. Aber die spielen da in dem Zusammenhang keine Rolle. In der Segenstradition gilt nur der eine. Zweitens, von dem Land Kanaan, das Gott ihm versprach, erwarb er einen Acker nur mit der Höhle Machpela in Hebron, wo er begraben wurde. Das war alles. Und doch wurde Gottes Geschichte mit Abraham eine Geschichte mit der Welt. Mit Abraham begann Gottes Heilsgeschichte. Aus Abraham wurde Israel. Aus Israel wurde Jesus. Und auch sein Leben endete nicht einmal mit einem Jünger. Wie kein anderer lebte er Glauben vor, Gehorsam und Vertrauen. Er ward gehorsam bis zum Tode, ich wiederhole, ja zum Tode am Kreuz. Und doch zielte Gott durch Abraham, durch Israel auf diesen einen, der die Welt aus dem Unheil der Zerstreuung und Verderbnis erlösen sollte und noch immer soll. Mit Jesus sammelt Gott seine Gemeinde, sein Volk zum Heil für die Welt. Im Talmud heißt es, vor Abraham war Gott nur König des Himmels. Aber mit Abraham wurde Gott König auf der Erde. Denn Abraham war nach der ganzen Vorgeschichte der Erste, der Gottes Königsherrschaft anerkannte und sich von Gott regieren ließ. Noch eine andere Stelle aus dem Talmud. Bevor unser Vater Abraham zur Welt kam, war Gott nur König des Himmels. Mit Abraham wurde er auch König der Erde. Mit Abraham begann die Gottesherrschaft in dieser Welt, der Beginn des Gottesvolkes. Ich fasse zusammen. Erstens, Abraham empfing Gottes Offenbarung. Zweitens, damit wird er herausgerufen, herausgeholt aus den Völkern. Drittens, er wird zum Gehorsam gerufen. Viertens, es wird ihm Vertrauen abverlangt. Und fünftens, das alles zielt auf die Völkerwelt. Und das soll einmal Heil bringen für die Welt. So spricht der Heilige. Gelobt sei er zu unserem Vater Abraham. Für das, dass du mir leuchtest von Mesopotamien und den Nachbarländern kurzum. Und so leuchte mir voran im Israellande. 1. Mose 24, Abraham ist vor Gott einhergegangen. Das heißt, Abraham als Herold Gottes, sein Glaube proklamiert die Gottesherrschaft in dieser Welt. So, schönen Dank. Jetzt kann die Technik wieder ausschalten. Herr Gott, lieber Vater unseres Königs der Juden und aller Welt. Wir danken dir, dass wir in unserem Leben nicht nur von dir gehört, sondern auch von dir erfahren haben. Wir danken dir, dass wir zu deinem Volk gehören dürfen. Wir wissen, was du von uns forderst. Und wir wissen, Wie oft genug wir weder Gehorsam noch Vertrauen einbringen konnten in unserem Leben, im Leben unserer Familie, im Leben vor unseren und mit unseren Kindern und Enkelkindern, mit unseren Nachbarn, mit unseren Verwandten und Freunden. Aber du weißt auch, wie sehr wir dich lieben. Und wir wissen von deiner Barmherzigkeit, die uns begegnet in deinem Sohn. Wir lieben dein Wort, wir lieben deine Tora. Und was wir nicht tun können, das können wir getrost in die durchbohrten Hände deines Sohnes legen. Dort in deiner Barmherzigkeit sind wir aufgehoben und gehalten. Wir danken dir. Amen.